Olaf Scholz will wieder Kanzler werden, auch wenn alle Umfragewerte im Moment gegen ihn sprechen. Die SPD erhält ja gerade halb so viel Zustimmung wie die Union. Als Kanzlerkandidat und Person kann Friedrich Merz allerdings auch nicht wirklich punkten. Der Wahlkampf und damit auch das Duell Scholz-Merz, die sind eröffnet. Das konnte man heute auch im Bundestag bemerken. Die SPD mit ihrem neuen Generalsekretär, die gibt sich selbstbewusst und setzt in ihrer Strategie vor allem auf die soziale Gerechtigkeit. Aber reicht das und steht die Partei wirklich hinter ihrem Chef im Bundeskanzleramt? Mindestlohn und Reichensteuer. Kann Olaf Scholz so das Kanzleramt verteidigen? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen aus Berlin, das sind meine Gäste. Angelika Hellemann ist stellvertretende Politikchefin von Bild und Bild am Sonntag. Mona Jäger ist politische Korrespondentin im Berliner Büro der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Professor Dr. Thorsten Faas ist Professor für Politikwissenschaft im Bereich politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland an der Freien Universität Berlin. Und mit unserem Kollegen Erhard Schärfer hat er den Podcast unter drei. Frank Staus ist SPD-Wahlkampfmanager, Autor und Politikberater. Und bevor wir hier diskutieren, zeigen wir Ihnen einen kurzen Vorgeschmack auf den Wahlkampf. Den gab es nämlich heute im Bundestag. Scholz bei seiner Regierungserklärung zum Europäischen Rat, der beginnt ja morgen in Brüssel. Und dann die Replik von Friedrich Merz. Scholz haute beim Thema Arbeit regelrecht auf den Tisch.
Jeden Tag müssen sich in diesem Land Familien damit rumschlagen, wie sie arbeiten können. Und dann hören sie im Fernsehen, dass sie faul seien, obwohl sie Arbeit und Kinder miteinander zusammenbringen müssen. Das ist die falsche Haltung.
Gehört haben wir eine vorgezogene, fast schon verzweifelte Wahlkampfrede eines Bundeskanzlers, der mit dem Rücken zur Wand und den Füßen am Abgrund steht.
Ja, Herr Staus, Sie managen Wahlkämpfe, haben das auch schon oft gemacht. Und jetzt merkt man, auf einmal gibt es da so ein Duell Scholz-Merz. Und der neue Generalsekretär und auch der Vorsitzende Lars Klingbeil redet jetzt auch ganz oft von der Merz-CDU. Die SPD will mit dem Thema soziale Gerechtigkeit ja punkten. Also funktioniert das mit diesem alten Kernthema der SPD? Wird das funktionieren?
Ja, noch nicht. aber es ist ein Anfang. Also ich glaube, wir können schon sagen, willkommen im Wahlkampf. Die Show ist eröffnet. Was wir schon sehen, ist, das ist jetzt alles kein Zufall. Also das ist geplant, zusammen mit der Klausur der SPD am Wochenende, mit dem Papier, das sie veröffentlicht hat, mit dem Interview gestern des Bundeskanzlers, als er sich von der Schuldenbremse distanziert hat, mit dem Auftritt heute. Das heißt, die Idee der SPD war schon ganz klar, hier eine Strecke aufzubauen, gleichzeitig diese Duellsituation herzustellen. Das ist für die SPD sehr wichtig, weil die Prozentzahlen geben das Duell ja gar nicht her. Also sie liegt im Moment nicht auf dem zweiten Platz hinter der Union.
Also ich glaube bei 31, das heißt, die SPD bei 16.
Und, ja. 16.
Manchmal auch weniger.
Sind wir freundlich, genau. Aber man merkt schon, hier ist was angelegt. Und was man ihnen zugute halten muss, ist, dass sie auch aus dem Wahlkampf 2020-21 sich schon so wieder aufgestellt haben, dass sie gesagt haben, wir fangen ein Jahr vorher an. Wir brauchen auch Zeit, wir brauchen auch Strecke. Der Kanzler braucht jetzt auch Zeit, um sich wieder quasi als Sozialdemokrat zu positionieren und nicht mehr als Kanzler und Moderator einer dysfunktionalen Koalition.
Aber küren will man ihn erst im Juni nächsten Jahres.
Ja, klar, aber ja. Das ist jetzt auch erstmal egal. Aber ich wollte damit nur sagen, aus Wahlkämpfersicht ist es eigentlich sehr gut gelaufen, weil im Moment reden alle drüber. Mhm. Und oder regen sich drüber auf oder nehmen den Federhandschuh auf. Also zunächst mal der Auftakt ist gemacht und wir können jetzt schon absehen, womit die SPD dann perspektivisch in den Wahlkampf ziehen will.
Inhaltlich reden wir gleich natürlich noch mal weiter. Frau Hellemar, das ist ja dieses Duell, wenn man dann sieht, dann der, ich habe es ja auch schon erwähnt, Friedrich Merz kommt bei den Personenwerten ja auch nicht so gut weg. Da steht er ein bisschen besser, steht er da als Scholz, aber richtig beliebt ist er ja auch nicht. Also was ist, wird dann letztendlich das Wichtige sein, wer sich durchsetzen wird? Ist es dann doch Person oder Themen?
Die Personen sind entscheidend in allen Wahlkämpfen. Da ist auch ganz viel Bewegung drin. Da muss man sich jetzt nur mal die letzten Landtagswahlkämpfe auch noch mal angucken. das geht hin und her. Beide Kandidaten haben tatsächlich ein Imageproblem und haben beide nicht so, ja, sie sind keine, wir erobern die Herzen der Wählertypen.
Und der Wählerinnen?
Das stimmt. Das ist vor allen Dingen auch bei Merz das große Problem. Und jetzt aber, was Herr Staus auch schon richtig gesagt hat, verlässt der Kanzler so ein bisschen seine Kanzlerrolle und fängt halt an, sich als Wahlkämpfer zu positionieren, wird angriffslustiger, tritt in Erscheinung, fängt an, Klartext zu sprechen. Und er hat verstanden, dass das größte Problem für ihn nicht die Ukraine ist oder die Außenpolitik, sondern dass er für SPD-Wähler zu wenig geliefert hat, dass SPD-Wähler immer noch unter echten Reallohnverlusten leiden und deswegen auch die starke Fokussierung eben auf diese Themen.
Frau Jäger, Sie haben in einem Kommentar geschrieben, die SPD hat sich 2020 nach Jahren der Selbstbeschäftigung für den größten Profi in ihren Reihen entschieden. Das war richtig so. Ist das auch heute dann noch richtig? Ist er immer noch der größte Profi, den man nehmen kann?
Ja. Also ich breche hier gerne eine Lanze für Olaf Scholz. Findet man ja gar nicht mehr so oft. Aber an dem Punkt tue ich das wirklich gerne. Ich habe da auch viel zu kritisieren. Aber an dem Punkt, ja, Olaf Scholz ist der größte Profi in der SPD. Und ich finde diese Diskussion, Boris Pistorius ist ja der andere Kandidat oder Wunschkandidat in den Augen mancher, der dann vorgebracht wird, das ist bestimmt ein Mann, der sich wahnsinnig schnell in das Amt des Verteidigungsministers eingearbeitet hat. Er ist sehr beliebt, aber ich gehe fest davon aus, wenn er Kandidat werden würde, dass er, also ich hatte es so formuliert, in Martin Schulzhafter Geschwindigkeit eigentlich als Projektionsfläche komplett in sich zusammenfallen wird und die SPD auch nicht aus dem Schlamassel ziehen wird. Also insofern finde ich, muss die SPD auch die Kraft und das Selbstbewusstsein haben, auf die Person zu vertrauen, die das Handwerk am besten beherrscht. Olaf Scholz saß ganz lange neben Angela Merkel. Wir hatten noch nie einen Kanzler, der so intensiv sich mit dem Kanzlerhandwerk beschäftigt hat. Und wir haben ja auch gerade in der Anfangszeit von Scholz ganz viele Dinge beobachten können, die Merkel ähnlich waren. Der ganze Wahlkampf war ja auch so angelegt. Davon hat er sich etwas gelöst. Das war, glaube ich, auch notwendig. Dass wir so wenig davon merken, ist tragisch. Aber Olaf Scholz ist und bleibt der einzige Kandidat für die SPD.
Und ist das auch so der Vorteil, den die SPD ausspielen kann, Herr Faas, weil Herr Merz ja noch nie ein Regierungsamt innehatte?
Das wird man sicherlich versuchen, auch diesen Kontrast deutlich zu machen. Aber insgesamt glaube ich, dass es eben diese Duellsituation ist, auf die wir schon hier hingewiesen haben. Am Ende den Menschen zu sagen, ja, Themen sind wichtig, aber letztlich wissen wir nicht. Das ist auch die Lehre der Bundestagswahlen der jüngeren Vergangenheit. Wir haben eigentlich in den Wahlkämpfen immer über Themen gesprochen, die dann in der Legislaturperiode durch ganz andere Themen, die aufgekommen sind, kaum eine Rolle gespielt haben. Der Krieg, die Corona-Krise, die Flüchtlingssituation, alles Dinge, die in den Wahlkämpfen keine Rolle spielten. Und all das heißt, glaube ich, am Ende, Personen sind es, Personen, denen die Menschen vertrauen. Die Werte von Scholz sind an der Stelle nicht sehr, sehr gut, das muss man sagen. Sein Image hat schon gelitten. Aber man hofft, glaube ich, dass in der Auseinandersetzung, in der Zuspitzung die Menschen dann doch sagen, in dieser Situation dann doch wieder Olaf Scholz und die SPD.
Aber bleiben wir dann, gucken wir doch mal auf die Themen. Wenn wir jetzt sagen, die SPD setzt eben auf die Innenpolitik, auf die Wirtschaft. Scholz hat auch angekündigt, er will jetzt im November noch einen Industriegipfel veranstalten. Ist das genau das, was er da heute, was wir da eben gesehen haben, Herr Staus, dieses so von die Menschen im Land und die Arbeiten, also dass er da versucht, auch gegen Merz halt eben als der nun mehr als ein besser Verdienender ist, da zu punkten?
Ja, ich glaube, die SPD legt den Wahlkampf darauf an, zu einem Plebiszit darüber zu machen, wie viel Staat wollen wir eigentlich und was soll der Staat können und wollen wir einen funktionsfähigen Staat und ein natürlich auch ein Staat, der eben eine Industrie, die gerade in Schwierigkeiten steckt, auch stärker unter die Arme greift. Das heißt, ich glaube, diese Frage ist gerade in der Auseinandersetzung mit der, deswegen sagen sie auch immer März-CDU, weil das ist jetzt nicht das Thema des Sozialflügels der CDU, wobei es den ja auch jetzt nicht mehr nennenswerterweise gibt. Aber die Kombination von Merz und seinem Generalsekretär, das ist eigentlich das Bild, das den Wahlkampf prägen wird. Und die sind beide 100% auf einer Linie. Das heißt, sie sind auch von einer sehr konservativen wirtschaftsliberalen Linie. Da gibt es auch kein Korrektiv für Merz. Und ich glaube, es ist mit ein Kalkül der SPD natürlich, wie auch schon beim letzten Wahlkampf, auf der einen Seite eigene Themen zu setzen. Das, was wir gerade erleben, ist ein ganz klassisches Agenda-Setting. Selbst, dass er heute im Bundestag nichts zur Migration gesagt hat, würde ich sogar zum Agenda-Setting setzen, weil er auch ganz klar eine Debatte darüber haben will, was wird es gerade wichtig. Und diese Konfrontation einer SPD, die für einen sorgenden, aber auch funktionalen Staat steht, gegenüber einem Merz und seinem Generalsekretär, die eben sehr stark in der wirtschaftsliberalen Ecke sitzen, das ist die Konfrontation, die die SPD sich wünscht. Und da hat sie natürlich auch die Gesamtkonstellation im Auge, weil Merz zieht im Moment hauptsächlich Wähler von der FDP. Das ist auch sein Klientel. Und die SPD wird versuchen, Wähler, die sie beim letzten Mal von der Union gewonnen hat, nämlich Merkel-Wähler, die mit der CDU danach nichts anfangen konnten, die wieder zurückzuholen. Weil die sind nämlich gerade im Wartestand. Die sind noch nicht da und die sind noch nicht dort.
Mhm. Also das ist sinnvoll Ihrer Meinung nach, Frau Jäger, wie sehen Sie es? Ist es nicht auch eine Strategie oder positioniert er sich nicht auch ein bisschen gegen den Wirtschaftsminister von den Grünen, wenn er sagt, er hält jetzt ja so einen Industriegipfel im November ab? Ist das nicht auch so ein Zeichen?
Naja, ich finde, er muss da ein bisschen die Dinge an sich ziehen. Also vor kurzem fand ein Autogipfel im Wirtschaftsministerium ausgerichtet von Habeck statt. Da hat man in der SPD, finde ich, zu Recht den Kopf geschüttelt und hat gefragt, warum macht der Scholz das nicht im Kanzleramt? Ich bin gar nicht davon überzeugt, dass das im Kanzleramt inhaltlich besser angedockt wäre, aber da geht es ja auch um Symbolpolitik. Also gerade so Wirtschaftsgipfel zu veranstalten, das ist ja somit das schönste Symbol, das man so als Kanzler eigentlich haben kann. Das sind immer klasse Bilder und sie illustrieren natürlich Tatkraft und da hat jemand ein Thema an sich gezogen. Da waren ja frühere Kanzler schon von der SPD recht erfolgreich damit, diese Dinge, die gerade wichtig zu sein scheinen, fürs Land an sich zu ziehen. Also insofern, ich glaube, aus der Phase der Rücksichtnahme auf den Koalitionspartner, das wurde ja bis vor kurzem noch zumindest als Ziel ausgegeben, aber ich glaube, wir sind da jetzt endgültig aus dieser Phase raus. Es ist, wie Herr Strauß zu Anfang sagte, jetzt sind wir komplett im Wahlkampf.
Okay, aber und auf die Autos oder auf die E-Autos, das ist ja auch ein Punkt in der Strategie der SPD, die will die E-Autos nochmal besonders fördern. Aber Frau Hellemann, der Wirtschaft geht es nicht schlecht. Das zweite Jahr eine Rezession. Das wird doch dem Kanzler angekreidet. Das ist ja auch das, was die CDU mir heute sehr stark vorgeworfen hat.
Das ist auch seine Schwierigkeit, weil er muss irgendwie die Stimmung drehen, dass man denkt, es geht jetzt aufwärts. Wenn er das nicht schafft, wird es wirklich schwierig. Und ich glaube, dieser Gipfel hat noch eine andere Komponente und das ist die FDP-Komponente, weil niemand gerade da draußen im Bundestag einem sicher sein kann, ob die Ampel hält oder nicht. Also Abgeordnete aller Fraktionen gucken einen an und die einen sagen, naja, 60-40 ja, die anderen sind bei 60-40 nein. Mir lief eine Abgeordnete telefonierend entgegen, die ihrem Gesprächspartner sagte, was weiß ich, ob die Ampel da noch da ist. So, also die Nerven sind doch ziemlich angespannt und die FDP steht unter dem größten Verdacht, dass sie aussteigen will. Es gibt dort auch FDP-Politiker wie den Generalsekretär, die das sehr, sehr lauthals durch Berlin erzählen, dass man ganz, ganz, ganz bestimmt aussteigen wird. Das hat er schon ein paar Mal erzählt. Jetzt kommt immer dieses Dann aber wirklich. Aber das führt natürlich dazu, dass die SPD und der Kanzler sich nicht sicher sein kann. Und wenn einem ein Koalitionspartner nach 3 Jahren flöten geht, ist es jetzt auch kein besonders tolles Zeichen von Stärke und Führung. Das heißt, der muss zusammenhalten. Und wenn der sich mit der Wirtschaft trifft und der Industrie und die sagen also, wir brauchen dies, jenes, das, dann geht es uns besser. Dann kostet aber dies, jenes, das einfach auch Kohle. Und dann kommt halt die große Frage, weil das soll ja jetzt noch in diesem Monat passieren, also vor den Entscheidungen, was mit Haushalt ist. Und dann ist natürlich die FDP in einer schwierigeren Rolle, wenn die Industrie sagt, also wir haben uns mit dem Kanzler geeinigt, wir wollen jetzt das und das und dann soll Christian Lindner sagen, und ich gebe aber nicht das Geld dafür und überhaupt CETA und Mordio und also ich reite dann jetzt in den Sonnenuntergang.
Ja, aber das ist dann keine Strategie, dass man das so macht, damit die FDP aussteigt, das kann ja nicht im Interesse sein.
Sondern um sie zu halten, um die Hürde zu erhöhen, dass, weil wenn Christian Lindner sagt, nein, das geht nicht und das ist zu teuer und diese Konzepte funktionieren nicht, aber sozusagen Scholz sich mit der Industrie verbündet hat, ist es ja für die Wirtschaftspartei FDP sehr viel schwieriger, dagegen zu hauen und zu sagen, das geht nicht.
Herr Faas, denken Sie, dass Scholz die Führungsrolle jetzt so einnimmt, dass die Ampel wirklich dann hält? Ist es das, was er jetzt dann letztendlich machen muss?
Na, er hat, glaube ich, kein Interesse kurzfristig daran, dass das jetzt auseinanderbricht. Aber es ist schon interessant, dass er jetzt diese Schritte geht. Und sie zeigen auch, wie ernst dann doch die Lage ist offensichtlich. Also Arbeitnehmer, Arbeitgeber da an einem Tisch zusammenzuführen. Das hatten wir ja durchaus auch in der Vergangenheit immer mal wieder. Bündnis für Arbeit oder auch die Hartz-Kommission. Bis hin zu dieser Formulierung, was immer sie vorschlagen werden, werden wir hier umsetzen. Also das zeigt natürlich auch, dass er Dinge zusammenführen will. Aber natürlich legt er auch sein Schicksal damit ein Stück weit in die Hände anderer. Es ist schon klar erkennbar, dass er damit Führung und auch zeigen will, dass er die Fäden in der Hand hält, außen wie innenpolitisch, glaube ich. Aber ob es klappt am Ende, das ist natürlich nicht alleine bei ihm liegend. Und wenn dieses Bündnis platzt, das ist dann natürlich schon auch gefährlich zu sagen, naja gut, du hast es versucht, du hast es nicht geschafft. Was sagt uns das jetzt eigentlich? Also zeigt, glaube ich, schon den Ernst der Lage und auch, dass es eine riskante, wenn auch interessante Strategie ist.
Wie stark, wie sehr steht seine Partei und Fraktion hinter ihm, Frau Hager?
Ja, das ist etwas schwierig zu sagen. Also wir haben eine interessante Woche, liegt hinter uns bezüglich dieser Frage, vor allen Dingen was die Fraktion angeht. Da gab es ja an dem Dienstag, das ist der Tag, wo die Fraktionssitzung immer stattfindet, eine interessante Debatte über das Sicherheitspaket. Und ganz offensichtlich hat die Fraktion und auch die Partei unterschätzt, welche Spannung das innerhalb der SPD auslöst. Das Sicherheitspaket ist sogar entschärft worden, also so richtige Härten sind da nicht mehr drin. Aber dieses Zeichen der Regierung, wir tun etwas nach dem Attentat von Solingen, das ist der SPD eigentlich oder einigen in der SPD schon zu viel, vor allen Dingen den SPD-Linken. Und dann fühlte sich ja Scholz offenbar genötigt, sei es, weil er ein bisschen genervt war von seinen Genossen, die ihm nicht so ganz folgen wollten, oder weil er halt auch mal ein bisschen die Muskeln spielen lassen wollte und durchaus unter Druck steht, hat er ja angedeutet, dass er schon erwartet, dass in seinem Sinne abgestimmt wird. Und dass ansonsten er vielleicht zu Mitteln greifen muss, zu denen er eigentlich nicht greifen will. Das hat er nicht ausgeführt. Von manchen wurde das als Androhung der Vertrauensfrage interpretiert. Das finde ich übertrieben. Ich glaube nicht, dass Olaf Scholz in dieses Risiko geht. Und da gibt es auch keinen Grund für. Gut 20 Leute haben sich dann gegen das Sicherheitspaket gestimmt. Das heißt, die Fraktion steht hinter ihm. Es gäbe keinen Grund für eine Vertrauensfrage, weil es nicht so ist, dass die Abgeordneten nicht mehr hinter Scholz stehen. Und die Partei hadert mit ihm, wünscht sich, dass er sich verändert, dass er stärker in die Offensive geht. Der Clip aus dem Bundestag heute, der wird der Fraktion und Partei super gefallen haben. Da bin ich mir ganz sicher, weil so lieben sie ihren Olaf, wenn er aktiv ist, wenn er ein bisschen rumschreit, wenn er Herrn Merz beschimpft. Das finden die fantastisch. Und dann bin ich mir sicher, dass der heutige Tag wieder etwas zum Wärmen der Herzen beigetragen hat.
Ja, die Frage nur, ob es dann dem Wahlkampf hilft. Ich würde gerne, bevor wir darauf kommen, Frau Hellmann, ist das auch Ihre Einschätzung? Weil es ja jetzt dann heute gesagt wurde, er hat die Vertrauensfrage da gestellt. Das hat auch Herr Merz dann heute im Bundestag noch mal gesagt. Wie ist Ihre Beobachtung? Sie waren ja auch auf der Fraktionsebene.
Also von Merz ist das genauso Wahlkampfgeklüngel wie umgekehrt eben die Rede von Scholz auch eigentlich schon tatsächlich ziemlich viel Wahlkampfelemente hatte. Ich habe das nicht als so dramatisch empfunden. Also ich saß schon vor Fraktionssitzungen, wo es richtig rund ging und gerade auch als Nahles Fraktionsvorsitzende war und sie wirklich angegriffen wurde. Und dann sehen sie plötzlich Leute hektisch rausrennen und telefonieren und Leute ziehen sich zurück oder nutzen die Rückzugsräume nochmal und beratschlagen sich. Das ist alles nicht passiert. Das war ein kleiner Teil des linken Flügels, der da ein bisschen opponiert hat. Ich glaube, auch Scholz hat noch mal bewusst auch gezeigt, also er hat ja gelitten. Also sein Image war ja, der kann eigentlich regieren. Und das ist der Mann, der sagt, wer Führung bestellt, bekommt auch Führung. Und jetzt sitzt da dieser komplett chaotischen Regierung vor. Und
die bestellt irgendwie keine Führung.
Ja, und er hat sie halt oft auch nicht so geliefert, wie seine Partei das von ihm erwartet hat. Und jetzt fängt er halt an zu zeigen, und ich kann es halt doch, weil das wird dann ja auch die zentrale Frage dann im Bundestagswahlkampf oder bei der Bundestagswahl sein. Wem vertrauen die Leute das Land an? Von wem glauben sie, dass sie Deutschland durch die noch anstehenden Stürme, weil es wird ja weltpolitisch nicht ruhiger, halt steuern wird können?
Und da setzt die SPD, und dann kommen wir nochmal auf die Themen jetzt, auf die sagen, wir müssen die Reichen besteuern. Sie haben gesagt, 95% sollen weniger bezahlen, das 1% soll dann mehr bezahlen. Ist das so ein altes Bild, Herr Staus, die bösen Reichen und wir sind die...
Aber man muss sagen, dafür, dass Sie den alten Gassenhauer aufgewärmt haben, ist er ziemlich gut geflogen, wenn man es also medial...
ist es wirklich ein sinnvoller Vorschlag?
Naja, es ist ein Parteitagsbeschluss vom letzten Dezember, also von vor einem Jahr. Es ist auch tatsächlich ein Vorschlag, es wird aber nicht der letzte bleiben. Für mich war das, also ich glaube schon, wir müssen auf dieses Wochenende, auf diese Klausur noch mal ganz intensiv zurückschauen, in der Zukunft auch, weil das ist, glaube ich, tatsächlich der eigentliche Auftakt gewesen, dessen Strecke wir jetzt sehen, wie sie aufgearbeitet wird. Und ich finde das Entscheidende, wenn man noch mal schaut, okay, was ist jetzt angelegt, war dieses Interview, das so ein bisschen untergegangen ist, gestern zur Schuldenbremse, wo er gesagt hat, das würde er heute nicht mehr so unterschreiben. Die Schuldenbremse ist ein ganz eklatanter Pfeiler in der Wahlkampfauseinandersetzung oder soll zumindest, wie ich das verstehe, darauf aufgebaut werden, weil wir eben einen starken Investitionsstau haben, den die Menschen natürlich jetzt an vielen, vielen Ecken spüren. Wir haben vorgestern kam im Radio, dass die CDU-Bildungssenatorin in Berlin alle Klassenfahrten streicht, weil kein Geld mehr da ist. Wir brauchen es nicht von Dresden und was weiß ich was sprechen. Das sind aber alles Dinge, die einfach zeigen, hier läuft was schief, hier sind wir nicht weit genug. Und ich glaube schon, dass diese Debatte, mit der er ja sowohl Lindner sowieso als Gralshüter der Schuldenbremse, aber auf der anderen Seite auch Merz, der sich noch nicht so 100% positioniert hat, während seine Ministerpräsidenten ihm schon von der Stange gehen. Also das wird eine ganz interessante Auseinandersetzung. Man merkt einfach, es werden Themen angelegt und dazu gehört eine Reichensteuer, dazu werden aber auch viele weitere Punkte kommen, die auf die Frage gehen, wollen wir eine Industriepolitik? Wollen wir einen funktionsfähigen Staat? Was soll der Staat können? Wer ist für einen funktionsfähigen Staat? Und wer will ihn aushöhlen? Und das wird die grobe Linie. Und Wahlkampf ist ja immer ein bisschen grob. Aber das heißt, darunter kann man eine ganze Menge an sehr emotionalen und auch für die Menschen tatsächlich nachvollziehbare Punkte setzen, wo man sagt, das hier läuft alles nicht, weil das nicht passiert.
Ist es denn sinnvoll? Direkt dazu?
Ja, vor allem wirkt es ja in zwei Richtungen auch an der Stelle. Also zu sagen, wir entlasten die 95% und das 1% soll es bezahlen. Und dann sagt die Union, oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Wir hatten vor dem letzten Mal diesen Soli-Zuschlag, der wurde für alle abgeschafft, außer für die oberen 10%. Und wenn dann die andere Seite sagt, so geht's doch nicht, steht die natürlich auch sehr schnell als diejenige Interessenvertretung da, die für das eine oder für die 10% steht. Und sozusagen beides ist eigentlich sehr günstig aus Sicht der SPD für eine Wahlkampfauseinandersetzung.
Ja, und man kann immer, sagen, wir man sind kann bei für Merz die allen immer, da. Immer, ja, Gott sei Dank, also da kann man die Uhr nachstellen, da bleibt nichts unkommentiert. Und zwar immer direkt von ihm selbst. Ne?
In der Tat, er ist sofort darauf angesprungen.
Er hat doch auch noch ein paar andere Leute, die da eigentlich das mal übernehmen könnten.
Ja. Ne? Alles gut, Sie sollen ja hier miteinander reden und sich munter einmischen, auch gern. Frau Jäger, wie sinnvoll sind diese Vorschläge und wie wichtig ist es, dass man sagt, das Thema Reichensteuer, das ist ein Punkt für die SPD?
Ja, also wenn man muss ja gar nicht Mathe studiert haben, aber wenn man sich mal so überlegt, also 95% sollen entlastet werden, das sind sehr, sehr viele Millionen Menschen in Deutschland und 1%, die obersten 1% sollen das bezahlen. Also so ganz hinkommen kann das eigentlich nicht, wenn man jetzt davon ausgeht, in dem sechsseitigen Papier der Klausur ist ja auch von etwas mehr in die Verantwortung ziehen. Also das ist zumindest verbal abgeschwächt. Also wenn man SPD-Leute fragt, wie ihr das eigentlich finanzieren wollt, dann sagen sie, ja, das haben wir schon durchgerechnet. Wir sind ja seriöse Sozen, wir können mit Geld umgehen. Aber sie verraten einem natürlich nicht, wie sie das machen, weil sie es vielleicht noch nicht selbst wissen. Ich weiß es nicht. Aber also das muss erstmal geklärt werden, ob das wirklich so funktionieren wird oder ob das dann doch entweder nicht finanziell gut ausgeht oder eine sehr knappe Entlastung ist für die Bürger. Also wenn jetzt versprochen wird, 95% werden entlastet und am Ende sind es irgendwie 40,23 € im Jahr, das wäre auch bitter. Also dann würde die SPD sich gerade ein Eigentor schießen. Mhm.
Frau Heilemann, was ist Ihrer Meinung nach da gut an dem Vorschlag oder was kann nicht funktionieren? Es ist mehr als, als ein alter Gassenhauer der SPD.
Es hat natürlich eine Symbolhaftigkeit, auch um zu zeigen, wir wollen das. Also wir laufen ja gerade in Verteilungskonflikte rein. Die Ampel hatte die auch, konnte sich nie einigen, hat das dann mit diesen 60 Milliarden, die man nicht rechtskonform transferierte, überdeckt und dachte dann haben wir doch immer noch Geld. Und deswegen knallt es auch jetzt so besonders in der Ampel, weil sie sich eben in der zentralen Frage nicht einig sind. Und das, was die SPD da fordert mit die 10% sind oder 5% oder 1%, also die ganz oben mehr besteuern und denen in der Mitte eine Entlastung geben, das ist tatsächlich ein sehr alter Gassenhauer. Der ist im Wahlprogramm für Wahlprogramm für Wahlprogramm steht der drin. Das Problem, was die SPD hat, es hat beim letzten Mal schon verfangen. Es war der Respektwahlkampf. Das Problem ist, die SPD konnte es fast nie oder eigentlich nicht fast, sondern sie konnte es nie umsetzen, weil immer ein Koalitionspartner so gemacht hat. Und das ist ja auch die Schwierigkeit für die SPD, wenn es dann irgendwann kommt. Deswegen auch der Begriff März-CDU. Also der ist erstmal sehr schön, weil er griffig ist. Aber natürlich hat es auch was damit zu tun. Olaf Scholz hat am Anfang immer gesagt, die Ampel, die soll wiedergewählt werden. Jetzt sagt er das nicht mehr. Wirklich gar nicht mehr. Nicht im Vordergrund, nicht im Hintergrund. Man kann ihn schütteln.
Herr Lindner will es auch nicht mehr.
Das kommt nicht mehr. Jetzt kommt nur noch, wir wollen die SPD zur stärksten Kraft machen. Ja, wer bleibt denn da noch übrig? Dann bleibt übrigens nur eine GroKo übrig. Und dann muss man natürlich sagen...
Und da gab es auch Stress in der SPD. Wir erinnern uns an den jetzt ehemaligen Generalsekretär mit Nikolaus ist GroKo aus. Also der wollte auch raus.
Aber dann wäre Merz weg. Und dann kann man immer noch sagen, das ist ja nicht mehr die Merz-CDU, weil das ist ja, Merz ist ja jetzt weg. Weil ich glaube nicht, dass Friedrich Merz Minister unter Olaf Scholz werden würde. Umgekehrt auch nicht. Also in diesem Duell kann wirklich nur einer überleben. Und der andere geht in Politrente.
Das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil darum wird es am Ende gehen. Zumindest wenn die Rechnungen von beiden aufgehen, weil eigentlich wollen ja beide ein Duell. Das ist genau das Ziel, dass die Leute am Ende sagen, okay, wir haben im Moment wieder eine große Zustimmung in der Bevölkerung, die größte zu einer GroKo. Und dann sagt die SPD, ja okay, gut, dann lass sie abstimmen, wer auf der Nummer 1 stehen soll von dieser GroKo. Das wird man natürlich so nie sagen, aber das werden die Wähler sich am Ende schon auch selber zusammenreimen. Jetzt ist das noch eine Weile hin und wir haben ja eine sehr volatile Parteienlandschaft gerade. Ob das am Ende aufgeht, weiß man nicht. Aber meine Vermutung war sowieso, dass die Wähler schon beim letzten Mal eigentlich eine GroKo unter Scholz gar nicht so schlecht gefunden hätten. Und bei Scholz ist es tatsächlich so, er hat die Grünen über, weil die einfach viele wirklich handwerkliche Fehler in ihren Ministerien verzapft haben. Das ist ja auch faktisch so. Hat die FDP sowieso schon über, weil sie eigentlich alles torpediert, was Geld kostet, was für Sozialdemokraten halt grundsätzlich schon mal ein Problem ist. Und insofern weiß ich gar nicht, ob ihm selbst das gar nicht sogar sehr recht wäre, wenn er Kanzler von der GroKo wäre, nur halt Kanzler.
Wäre dann schon lieber Kanzler, ja. Wie sehen Sie das? Wäre das ist das was, wo man sagt, also ist das sinnvoll, dass die SPD jetzt schon genau überlegt, mit wem sie denn eventuell da regieren wird, denn das eine Partei die absolute Mehrheit kriegt? Von dieser Zeit, die sind ja wohl vorbei.
Nee, die Prognose könnte man heute ganz kühn tatsächlich abgeben. Das würde sich sogar als Politikwissenschaftler tun. Nein, aber ich glaube, sich auf einen Partner festzulegen, ich meine, wenn man sich die Werte jetzt anguckt, 30 plus 15, das sind 45. Also selbst für diese GroKo ist nichts garantiert an eigener Mehrheit. Da kann noch eine Menge passieren, da wird auch noch eine Menge passieren. Aber ich glaube, letztlich braucht man schon verschiedene Optionen, die im Raum stehen. Insgesamt finde ich, ist das aber ein sehr, sehr weitreichender Punkt. Wir haben 2017 erlebt, dass diese Jamaika-Verhandlungen implodiert sind. Jetzt sehen wir diese Ampel, die sich sehr schwer tut, könnte man sagen. Die GroKo ist auch unbeliebt. Also perspektivisch ist dieser Koalitionspunkt, dann reden wir noch gar nicht über Bundesländer, wo aktuell sehr spannende Debatten geführt werden, wirklich ein extrem herausfordernder. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt die nächsten 10, 20 Jahre uns immer nur daran ergötzen oder darüber echauffieren können, wie schlecht diese Koalitionen sind. Das wird die Zukunft sein. Und damit muss man irgendwie umgehen.
Und das ist aber dann doch besonders schwer. Dann ist doch so eine Sache wie mit der Reichensteuer dann auch schnell einfach ein leeres Versprechen, weil man weiß, der Koalitionspartner wird das eh nicht mittragen.
Ja, wir sehen ja auch, wie viel vom aktuellen Koalitionsvertrag noch übrig ist. Also ich glaube, wenn man da mal raus oder rausschütteln würde, was da noch Bestand hat, da bleibt nicht mehr so allzu viel übrig. Also man muss auch eine gewisse Flexibilität einplanen. Ist ja auch so ein bisschen, vielleicht geht man da wieder zurück. Früher hat man ja gar nicht so dicke Koalitionsverträge geschrieben. Ist jetzt schon eine Weile her. Aber da ist das vielleicht fast ein Modell wieder für die Zukunft. Anstatt dass man auf hunderten von Seiten wortgenau schaut, dass wirklich da jeder zu seinem Recht kommt. Ich verstehe, wo das herkommt. Aber vielleicht ist das gar nicht mehr die operative Methode, mit der man eigentlich heute Politik machen kann. Also vielleicht ist da auch Flexibilität noch mal neu gefragt. Also es muss ja nicht gleich so viel sein wie der neue Generalsekretär der SPD, Matthias Miersch, der ja zumindest bevor er sein neues Amt hatte, so ein kleiner Anhänger von neuen Mehrheitsmodellen, Minderheitsregierungen und solchen Dingen war. Das ist vielleicht ein bisschen wild für die deutsche Bevölkerung auch auf Bundesebene. Ja, doch strukturkonservative Wähler in der Regel. Aber dass das, glaube ich, dass wir das nicht mehr so schematisch denken können, das liegt auf der Hand.
Mhm. Frau Hellemann, wie schätzen Sie den neuen Generalsekretär ein? Und es hat Sie alle überrascht, dass Kevin Kühnert dann zurückgetreten ist. Ist Matthias Miersch, kann das eine gute Stütze für den Kanzler sein? Oder räumt er sozusagen auf der linken Seite, sorgt er da ein bisschen für mehr Ruhe in der SPD?
Also Matthias Miersch ist erstmal ein Profi. So, der ist sehr erfahren. Der hat als Strafrechtler gearbeitet. Der kann aus dem Stand reden. Und der ist bei vielen Themen einfach sattelfest. Der hat einfach schon unter der GroKo und jetzt auch unter der Ampel einfach Großprojekte durchverhandelt. Das heißt, den können Sie fragen und der liefert die Fakten und die stimmen dann auch. Das ist tatsächlich ein großer Vorteil, weil natürlich ein Kanzler immer auch noch Leute neben sich braucht und der braucht auch noch mal Wadenbeißer. Weil ja, Scholz kann das mal so machen wie heute im Bundestag, aber er kann nicht das die ganze Zeit machen, weil dann wirkt er wie ein kläffender Dackel, der sich in der Bade von Friedrich Merz verbissen hat. Das ist auch nicht sympathisch.
Er muss auch da sein als Kanzler.
Genau. Das heißt, da braucht er halt jemanden, der auch Merz schnell attackieren kann. Und da, diese Rolle übernimmt Miersch jetzt schon. Und die kann er auch. Die kann er auch anders als Kevin Kühnert. Weil bei aller Wertschätzung, ein 35-Jähriger, der Friedrich Merz angreift, das funktioniert nicht richtig.
Der wirkt ja fast gehemmt in dem Amt.
Ja, und Lars Klingbeil ist von seiner ganzen Struktur her und von seinem Politikauftreten auch nicht der Wadenbeißer. Und das ist tatsächlich noch mal so eine Leerstelle gewesen. Und die ist aber mit mir ganz gut besetzt.
Mhm. Herr Staus, Sie haben mehrere Kampagnen ja schon begleitet, haben auch die Kampagne von Olaf Scholz zur Bürgerschaftswahl gemanagt. Ja. Und jetzt begleiten Sie auch Herrn Tschentscher für die Wahl im März in Hamburg. Wäre es denn einfacher von den beiden, den Wählerinnen zu verkaufen?
Ja, das ist insofern ganz lustig, weil wir haben ja vorhin schon die Debatte gehabt, ist jetzt Scholz wie Merkel? Dann gab es natürlich die Debatte, ist jetzt Tschentscher eigentlich der neue Scholz und so weiter und so fort. Und wenn man die aber auf der Strecke mal ein bisschen kennengelernt hat, dann sind die halt alle ihre eigenen Persönlichkeiten. Und Olaf Scholz war ja, wie wir alle wissen, auch schon Olaf Scholz, bevor er bei Frau Merkel quasi im Kabinett saß.
Generalsekretär mit dem Spitznamen Scholz-O-Mat, genau. Erinnern wir uns auch.
Also, aber bei Scholz ist es schon so, und das darf man ja auch nicht vergessen, er hat eben tatsächlich, ich will jetzt gar nicht auf dieses Aspekt, der kommt schon auch, die Regierungserfahrung, das wird im Wahlkampf schon eine Rolle spielen. Aber das muss man natürlich sehen, weil ja das Wort Profi auch schon viel, der ist tatsächlich halt zweimal wiedergewählt worden. Er hat zwei Wahlkämpfe da überstanden. Er ist zum Kanzler gewählt worden. Er hat vorher auch schon seine Schwierigkeiten als Generalsekretär der SPD durchstanden. Das heißt, er ist einfach ein Vollprofi. Was es die beiden angeht, lässt sich für beide gut Wahlkampf machen. Ich würde aber einen Aspekt gerne noch mit reinbringen, weil ich den für wirklich wichtig finde in der Konfrontation Merz und Scholz. Und das ist diese Industriepolitik. Das ist wirklich die Wirtschaftspolitik. Es ist nicht nur die Sozialpolitik. Das, was Scholz schon vorletzte Woche mit reingebracht hat und was er jetzt nochmal betont hat mit dem Zusammenbringen, das ist Industriepolitik und damit Wirtschaftspolitik.
Und Merz wirft ihm vorher 300.000 Arbeitsplätze verloren in diesem Jahr.
Ja, das mag schon sein. Ich finde es eine sehr interessante Beobachtung, weil ich war am Sonntag bei der Veranstaltung 75 Jahre DGB. Was soll man sonst machen am Sonntag? Und der Kanzler kam dahin, da war Bundespräsident und Ministerpräsident und so weiter, und saß da für 2,5 Stunden. Er hatte keinen Redepart. Das war einfach nur als Gast saß er da. Wer nicht da war, war Merz. Das geht nicht. Das geht nicht. Wenn Sie sagen, ich trete an, um Kanzler zu werden und um letztendlich auch die Arbeiterpartei Deutschlands zu werden, was er ja selber gesagt hat, die Arbeitnehmerpartei Deutschlands zu werden, dann können Sie nicht bei 75 Jahre DGB nicht auftauchen. Und das ist einfach schon mal, man merkt einfach, als Wahlkämpfer werde ich schon ein bisschen hibbelig jetzt, man merkt einfach, es geht los. Ja? Und die ersten Fehler werden gemacht und die ersten Flöcke werden eingeschlagen.
Okay, aber Sie sind ja selber auch SPD-Mitglied, sagen, es ist eben genau richtig, auf diesen Punkt da zu setzen. Gibt's denn, was würden Sie sagen, was kann Merz denn besser als Scholz?
Naja, Merz ist erstmal nicht Scholz. Das ist, muss man sagen, schon ein Argument an sich. Naja, also es ist schon phänomenal, wie unbeliebt Olaf Scholz ist. Er hat ja vielleicht auch nach 3 Jahren Kanzlerschaft etwas unfair, das zum Beispiel mit Merkel zu vergleichen. Aber man hat ja das Gefühl, Olaf Scholz hat kein Verhältnis zu den Bürgern aufgebaut. Also dass man das Gefühl hat, da ist irgendeine Art von Nähe oder Beziehung zueinander.
Irgendwie keine Emotionen.
Absolut. Also in beide Seiten, obwohl jetzt gehofft wird, dass von Seiten der SPD, dass Olaf Scholz den Empathischen stärker rausholt. Aber das werden wir sehen. Friedrich Merz hat deswegen durchaus kommt er von der Seite. Und ich glaube, das ist eben, weil wir gesehen haben, Scholz, der eigentlich so gut vorbereitet ist, dann an den entscheidenden Stellen doch irgendwie das entglitten ist, könnte dieses Gefühlte so ein bisschen von der Seite reinkommen von Merz durchaus ein Argument sein. Aber auch, ich finde, er muss auch noch inhaltlich absolut nachlegen. Also wir haben seine Rede gesehen auf dem CSU-Parteitag. Die war in Ordnung, fand ich. Das war eine gute Performance. Aber dass da jetzt ein ausformuliertes Konzept vorgelegen hätte, ist jetzt auch nicht so. Friedrich Merz weiß halt, er kann einzelne Begriffe setzen und die funktionieren auch. Aber wenn man da so ein bisschen hinter die Fassade guckt, merkt man auch, da muss auch noch mehr kommen.
Das ist ja das, worauf die SPD hofft, auf die Strecke. Weil das ist tatsächlich was, also Olaf Scholz hat viele Fehler, aber einen Fehler hat er nicht, der verliert nicht die Nerven. Also und zwar egal, was um ihn herum passiert, da hilft ihm vielleicht auch seine persönliche Konstitution, aber das ist ja einfach entscheidend. Und Friedrich Merz weiß, glaube ich, noch nicht so ganz, was wirklich Bundestagswahlkampf bedeutet. Wenn plötzlich man komplett vermessen wird, jedes Wort, jeder Satz kann ein Fehler sein, wenn man schiefgelegen hat, wenn man mal einfach einen rausgehauen hat, wenn man die Fakten nicht liefern kann. Und da trifft er dann schon auf einen etwas nerdigen Olaf Scholz, der halt Vorträge hält bei irgendwelchen LNG-Terminals, welche Nupsen in was wie reinpassen. Und das kann dann schon auch noch mal interessant werden. Und darauf, das muss nicht passieren. Also man merkt auch, Merz versucht gerade zu trainieren und dass er seine Impulsivität unter Kontrolle kriegt. Aber darauf hofft zumindest die SPD, ihn da immer wieder in kleine Scharmützel rein zu verwickeln und dass er austickt und mal was. Also
Und Merz hat ja gesagt, er will das Thema Migration eigentlich aus dem Wahlkampf raushalten. Trotzdem hat er heute auch nochmal, auch im Punkt Ukraine hat er heute sehr stark im Bundestag ja nochmal sehr stark betont, dass Scholz da anders agieren muss. Sind das Punkte, Herr Faas, wo Sie sagen, das kann auch nochmal eine große Rolle spielen? Und wie sollte die, und da gilt ja der Kanzler auch als jemand, der irgendwie auch die einen sagen besonnen, die anderen sagen zu zögerlich auftritt, gerade in der Ukraine. Wie sollte die SPD sich da aufstellen?
Na, erstmal werden wir ihn sicher auch sehr oft auf internationaler Bühne sehen, um einfach auch diesen Kontrast nochmal deutlich zu machen. Wobei das Beispiel Russland-Ukraine natürlich auch zeigt, dass die Lage, die wir nächstes Jahr haben werden, nur sehr, sehr bedingt in seinen Händen liegt und auch daraus sich Chancen und Risiken ergeben können. Das Migrationsthema ist, glaube ich, ein anderes, weil das doch viel stärker innenpolitisch geprägt ist. Ich glaube, die SPD versucht gerade auch durchaus mit diesem Sicherheitspaket zu sagen, wir haben uns darum gekümmert, aber jetzt ist es auch gut. Diese Aussage von Merz, ich will das gerne raushalten, ich bin unsicher, was er genau damit eigentlich für eine Strategie verfolgt. Ich glaube, dass er schon auch und die Union insgesamt auch erlebt hat, dass dieses Thema nicht zwangsläufig der Union nutzt, sondern dass da natürlich auch andere Akteure sind, die immer noch extremere Forderungen stellen können. Und auch er damit, also er Merz, Kanzlerkandidat, wie ein Getriebener wird. Insofern hat er schon ein gewisses Interesse, da die Regierung vor sich herzutreiben, ohne selber zugleich als Getriebener zu wirken. Das ist schon ein sehr, sehr schmaler Grat. Und letzter Satz, wenn ich darf, zu dieser Scholz-Merz-Debatte. Ich glaube, es ist gerade für Merz wirklich eine sehr entscheidende Phase. Im Vergleich zu Scholz ist er eigentlich ein geradezu unbeschriebenes Blatt, wenn man sieht, wie lange er jetzt auch politisch überhaupt nicht auf der Bildfläche erschienen ist. Und insofern ist jetzt der Moment, wo viele sich vielleicht doch noch mal ein Bild von ihm machen. Also sehr, sehr spannend, was da eigentlich gerade passiert. Und potenziell, Sie haben die Strecke angesprochen, auch sehr, sehr einflussreich.
Mhm. Wenn ich Sie so alle höre, dann habe ich schon den Eindruck, dass Scholz schon auf jeden Fall, ja, dass es eigentlich gar keine Frage ist, dass er das alles macht. Dass also diese Diskussion, Sie haben es eben auch schon gesagt, Pistorius oder so, dass das eigentlich ist das
Abgefrühstück. Schon alleine wegen der Themen. Ich meine, Boris Pistorius ist ein Innenpolitiker. Der kennt sich mit Innen aus, der kennt sich jetzt mit Verteidigung aus. Und die SPD setzt im Wahlkampf auf Industrie, auf Soziales, ja, vielen Dank. Ich möchte gerne mal hören, wenn Boris Pistorius zu den Feinheiten unseres Rentensystems befragt wird.
Trotzdem, wenn die SPD auch im Juni, wenn sie eigentlich den Kanzlerkandidat küren will, noch bei 14-15% liegt, Herr Staus, und Herr Scholz bei den Beliebtheitsumfragen bei 22, dann kann sie doch nicht im Ernst so in den Wahlkampf gehen.
Ja, da kommen wieder die Nerven von Olaf Scholz ins Spiel, die beim letzten Mal ja schon, übrigens nicht nur von Olaf Scholz, sondern man muss dazu sagen, damals von der ganzen Parteiführung, weil wir dürfen nicht vergessen, beim letzten Mal hat sich das Ganze im August gedreht. Also bis August war Armin Laschet der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, und zwar mit deutlichem Abstand. Und das erleben wir eben auch, dass die Leute sich gerade, wenn sie nicht so begeistert sind von dem generellen Angebot, dass sie sich sehr lange Zeit lassen, sich am Ende zu entscheiden. Insofern, das ist schwieriger geworden für Scholz, weil er jetzt eben auch keine Projektionsfläche mehr ist, sondern weil man eben gesehen hat, er kann zumindest diese Koalition so nicht zum Erfolg führen. Aber ich glaube nicht, dass Olaf Scholz verbrannt ist in den Augen der Öffentlichkeit. Sie sind ein bisschen enttäuscht oder vielleicht auch sehr enttäuscht, aber ich glaube, sie trauen ihm trotzdem noch was zu. Und das ist ein Unterschied. Und Merz wird gerade, stimme ich Herrn Professor Faas zu, Merz wird gerade definiert durch die SPD. Und das ist eine gefährliche Kiste für ihn. Okay. Weil die meint es nicht gut mit ihm.
Ja. Ich glaube, es gibt ein Zeitproblem. Ich meine, im Juni sind die Wahlplakate gedruckt. Will man dann alle,
ist zu spät.
Dann will man dann alle Wahlplakate einstampfen und will man dann draufschreiben, Entschuldigung, liebe Bürger, wir haben euch jetzt 4 Jahre den Falschen vorgesetzt, der es nicht konnte, und haben dem Land das zugemutet. Aber jetzt wissen wir, wer der Richtige ist.
Aber also, das müsste man machen, um so einen Kamala Harris Effekt, wenn man das wollte. Also und müsste
wenn
man
Boris
ja möglichst
Pistorius Kamala Harris wäre. Ja.
Genau, ist er auch nicht. Also wenn man sollte wirklich einen Wahltermin ranrücken, und das geht logistisch gar nicht. Und
unsere Eingangsfrage war ja Mindestlohn und Reichensteuer. Mindestlohn haben wir jetzt gar nicht gesprochen, der soll ja auf 15 Euro erhöht werden. Kann Olaf Scholz so das Kanzleramt verteidigen? Da würden Sie, glaube ich, schon alle Ja sagen. Ist das richtig?
Na, im Paket ist es ganz interessant, wenn man sagt, Reichensteuer ist Symbolpolitik. So haben wir das ja ein wenig gedeutet hier. Der Mindestlohn, das war beim letzten Mal ein Versprechen, das hat man sehr schnell umgesetzt. Das wird man auch beim nächsten Mal sehr schnell umsetzen können. Also insofern ist es eigentlich ganz interessant, so einen ideologischen Punkt da reinzugeben und dann doch so was Kleinteiliges, Handfestes, wo man auch schon mal geliefert hat. Das ist, finde ich, auch so als Kommunikationsstrategie schon erkennbar, wo die Reise dahin geht.
Okay, ich bin sicher, wir werden uns auf dieser Strecke, die jetzt angefangen ist, noch mehrmals sprechen. Vielen Dank, Frau Hellemann, Herr Staus, Herr Faas und Frau Jäger für diese Diskussion. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Morgen reden wir über Präsident Biden, denn der landet ja morgen Abend in Berlin. Am Freitag ist er dann im Kanzleramt und dann geht es natürlich nochmal um die ganz großen Fragen, um die Ukraine und auch überhaupt grundsätzlich, wie stark der Westen eigentlich noch ist. Das ist dann unser Thema morgen. Bis dahin. Tschüss.